ARD.
Verurteilt. Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Redd.
Das sind wir mit einer Spezialausgabe von Verurteilt und mit Teil 3. In allen Folgen schauen wir fast nur auf ein Opfer, weil wir wissen, dass wir als Gerichtspodcast naturgemäß eher die Täter im Blick haben. Deshalb zeichnen wir in diesen Folgen das Leben von Jasmin nach. Achtung, es geht in diesen Folgen um schwere häusliche und sexualisierte Gewalt. Achtet auf euch, hört vielleicht diese Folgen nicht allein. In den ersten beiden Episoden, die ihr wie alle anderen Folgen von Verurteilt in der ARD-Audiothek findet, haben wir hierüber gesprochen.
Der Fall.
Jasmin Scholl ist als Kind und Jugendliche zu Hause vernachlässigt worden. Sie erlebte schwerste Gewalt durch ihre Mutter. Mit 11 Jahren ist sie Opfer von Grooming geworden. Sie ist von Pädokriminellen, die Sex mit ihr wollten, gezielt über das Internet angesprochen worden. Jahrelang ist sie Opfer sexualisierter Gewalt geworden. Jasmin Scholl hat Unvorstellbares erlebt und doch einen Weg rausgefunden. 2019, mit 23, verließ sie ihre Heimat Rüdesheim und suchte weit weg von zu Hause Schutz. Es begann ihre eigene Aufarbeitung und ihre Aufklärungsarbeit. Nur nicht die juristische Aufarbeitung, mit der scheinen sich alle schwer zu tun.
Ich habe mich mit Jasmin, die mittlerweile 27 Jahre alt ist, im Sommer 2024 an einem heißen Tag in Wiesbaden getroffen. Wir haben stundenlang auf einer Wiese gesessen und wir haben geredet. Wir haben am Ende der zweiten Folge darüber geredet, wie zwei Typen bei ihr geklingelt haben, wie sie geglaubt hat, der Betreuer steht vor der Tür, wie sie aufgemacht hat, wie einer dieser Typen ihren Kopf in die volle Badewanne gesteckt hat und der andere sie vergewaltigt hat und dass aus dieser Todesangst plötzlich der reine Überlebenswille geworden ist und die suizidgefährdete Jasmin entschieden hat, ich muss da raus und ich schaffe das nicht alleine. Jasmin hat sich Hilfe gesucht und zwar in einem Verein. Dieser Verein hat ihr geholfen, aber er ist dann später in die Schlagzeilen geraten. Er soll nach Recherchen von Vollbild, das ist ein Format des SWR, einer Sekte ähneln und er soll schwer traumatisierte wie Jasmin mit äußerst fragwürdigen Methoden behandelt haben. Wer mehr dazu wissen will, dem empfehlen wir die SWR-Doku, die findet ihr auf YouTube. Jasmin jedenfalls ist in ein Schutzhaus gezogen und sie hat dort endlich Ruhe gefunden. Die Vergewaltigungen haben aufgehört. Und begonnen hat ein sehr harter Weg mit Traumatherapien, mit einem Selbstbehauptungskursus, in dem sie gelernt hat, dass sie sehr wohl in der Lage ist, sich zu verteidigen. Das hat auch ihre Lehrerin gesagt, die sie gemeinsam mit unserer Kollegin Melanie Taylor im Herbst 2021 besucht hat. Wir haben diesen O-Ton genommen aus deren Doku, die findet ihr auch auf YouTube. Und wen wir jetzt hören, das ist die stellvertretende Schulleiterin Birgit Derzbach-Rudolf, der früheren Schule von Jasmin, nämlich der berufsbildenden Schule in Ingelheim. Die hat sie getroffen.
Wir haben ja leider nicht so wirklich viel von deinen tatsächlichen Problemen mitgekriegt. Das weißt du ja, das hast du ja sehr wahrscheinlich auch gemerkt. Wobei natürlich da die Kommunikation auch gefehlt hat, aber das war ja natürlich auch klar. Ja. Deine Klassenlehrerin hat sich da wirklich sehr um dich bemüht, kannst dich vielleicht auch noch ein bisschen dran erinnern. Und auch so eine Fachlehrerin war ja auch da ganz interessiert an dem, wie es dir geht, weil man wahrgenommen hat, dass es dir wohl nicht gut geht. Was natürlich immer so ein bisschen schwierig auseinanderzuhalten ist, ist das jetzt eine Schülerin, die nicht so viel Lust hat oder gibt es eben Probleme im Hintergrund.
Und wenn ich jetzt bei mir gucke, ich habe das ja wirklich geheim gehalten. Ich bin unsichtbar rumgelaufen. Das war ja, dass ich mich zum Beispiel auch an den Platz gesetzt habe, weiter weg von allen und ein bisschen so abseits. Und es ist natürlich schwer für Außenstehende, das zu spüren, weil ich natürlich alles gemacht habe, um es zu verstecken.
Also ich habe immer überlegt, was ist denn da los, wenn mich jemand überhaupt nicht angucken kann und auch so verlangsamt, verzögert die Reaktion. Aber gut, du hast ja ein bisschen was erklärt, aber natürlich nicht den wahren Hintergrund. Du hast mich auch nicht angeschaut, du konntest mir überhaupt nicht in die Augen schauen. Also wenn ich jetzt sehe, wie du mir in die Augen guckst und extrem selbstbewusst du bist, auch hier die Situation meisterst, Da kommen mir fast die Tränen vor Rührung, weil ich das so ganz toll finde. Man glaubt kaum, dass es so eine Wandlung gibt.
Ja, hallo auch von mir in Folge 3. Und du hast mir ja in den letzten Folgen schon versprochen, dass wir vielleicht ein paar positive Aspekte heute hören werden. Den einen ersten habe ich hier schon gehört. Also ich fand das auch mitrührend jetzt tatsächlich, was die Lehrerin da gesagt hat, dass sie gesagt hat, ey, krass, von dem, was ich jetzt erfahren habe und wie ich dich damals wahrgenommen habe und ich jetzt sehe, dass der zumindest irgendwie jetzt irgendwann ein Punkt kam, wo es zumindest von der Kurve her ein bisschen aufwärts ging. Also wo man nicht das Gefühl hat, okay, das nimmt jetzt seinen Lauf, den es auch hätte nehmen können. Und ich habe da wirklich große Horrorszenarien im Kopf gehabt. Aber tatsächlich klingt das ja so, als wenn da irgendwann mal, ja, wie soll man es nennen, so die Boshaftigkeit durchbrochen wurde und nicht komplett alles auffrisst.
Ja, wobei mir auffällt, dass sie auch zu der Lehrerin sagt, ja, das haben sie ja alles nicht sehen können, ich habe das ja alles versteckt, das war alles unsichtbar. Mag sein, dass ich, dass das Schulen und Lehrkräfte überfordert, aber ich würde mir schon wünschen, die Lehrerin sagt ja, da war was, das haben wir schon gemerkt. Weil vielleicht ist es natürlich aus der, wenn man hinterher drauf guckt, immer sehr viel leichter. Jetzt wissen wir halt, was war.
Ja, das finde ich jetzt komplett schwierig zu beurteilen, weil die klang jetzt A, eher sehr sympathisch und B, hat ja auch gesagt, dass Lehrer da in irgendeiner Art und Weise was festgestellt haben, aber ich bin mir da nicht sicher, ob Lehrer das leisten können.
Wahrscheinlich
nicht. Bei so vielen Schülern und in der Intensität und ich habe keine Ahnung.
Ja, und weil vermutlich da tatsächlich auch gilt, hinterher ist man halt schlauer, wenn man alles weiß, ne? Dann ist die Sicht eine andere. Also meine Sicht auf Jasmin ist ja eine andere. Ich weiß ja viel mehr, als diese Lehrerin seinerzeit gewusst hat. Nee, und Jasmin sagt das ja auch immer wieder, ich habe das immer und überall versteckt. Und ja. Ich hab halt andere Erklärungen gegeben und von der häuslichen Gewalt haben sie auch gewusst. Aber weil du gesagt hast, jetzt dreht sich das alles so ein bisschen positiv. Ich habe schon auch das Gefühl, als dass sie ihre eigenen Erfahrungen tatsächlich nutzt, weil es ist ihr unglaublich wichtig. Sie hat es im ersten Telefonat zu mir gesagt, sie hat es auf der Wiese immer wieder zu mir gesagt, ihr sei so wichtig, über Tätermechanismen zu reden. Sie sagt, sie will halt Betroffenen eine Stimme geben. Und sie hatte übrigens gesagt, dass sie unsere Eileen-Folge gehört hat. Also Eileen, das Mädchen, das 14 Jahre alt, eben auch von so einem Typen im Netz, also da war es, glaube ich, Snapchat, angeschrieben worden ist, der sie dazu gebracht hat, am Ende zu sagen, wo sie wohnt, der dahin gefahren ist, der sie auch erpresst hat, der sie massiv unter Druck gesetzt hat, verschleppt und am Ende umgebracht hat. Und sie sagt, als sie diese Folge gehört hat, das wäre ihr so klar gewesen, wie das abgelaufen sei. Und das würde sie sehr auch an das erinnern, was sie erfahren hat. Und dass sie einfach hofft, indem sie immer und immer jetzt über oder häufig über sich selbst spricht, dass Betroffenen erspart bleibt, was ihr passiert ist. Sie sagt aber auch, und das haben wir immer wieder angesprochen, dass halt das Jugendamt schon auch einiges falsch gemacht hat. Das Jugendamt, das von Geburt an in der Familie war, weil die Mutter halt so instabil war und tatsächlich Hilfe gebraucht hat. Das Jugendamt, das unglaublich vieles dokumentiert hat, aber das ja letztlich relativ, das hat gehandelt, aber es hat halt nicht viel gemacht, muss man sagen. Jasmin hat sich die Akte mit unserer Kollegin angeschaut und sie sagt, das ist ein einziger Hilferuf, was da drin steht. Ein Teil davon konnte ich auch sehen. Aber Jasmin erzählt halt auch, dass das Jugendamt immer angekündigt hat, wann es nach Hause kommt und dass die Mutter dann genügend Zeit hatte, sie, nämlich Jasmin, darauf vorzubereiten, dass sie halt immer erzählt, woher sie ihre Verletzungen hat und so weiter. Und wir müssen dem Jugendamt vielleicht auch noch eins zugutehalten, es hat sich mittlerweile bei Jasmin entschuldigt. Also da ist eine Einsicht da, wie wir sie, glaube ich, nicht ganz so häufig erleben.
Ich wollte gerade sagen, da muss ich jetzt auch aufhorchen. Also die haben sich entschuldigt im Sinne von Schuldbewusstsein. Zu sagen, okay, auch anhand dieser Dinge, die hier aktenkundig geworden sind, hätte man andere Dinge tun müssen.
Ja.
Also das haben die zugegeben.
Ja.
Weil ich finde, gerade bei diesen Fragen ist es ja auch immer ein bisschen schwammig. So, wir haben nicht die Information, wir sind nicht dabei. Man weiß nicht ganz genau, welcher Mitarbeiter hat wann was gehört, was wurde nicht gesagt, was wurde verheimlicht. Aber es ist ja schon krass, wenn die selber sagen, ey.
Ja, das finde ich tatsächlich auch positiv. Ich habe aber von Jasmin auch wissen wollen, weil ich denke immer, wenn du die ganze Zeit darüber redest, dir Gedanken dazu machst, dieser ganze Horror, durchlebst du den nicht ständig wieder? Also das Wort retraumatisieren fällt mir da ein, aber das hat sie sofort, ohne zu zögern, hat sie gesagt, nein, das würde sie überhaupt nicht runterziehen, sondern ganz im Gegenteil, das gibt ihr Kraft.
Das ist doch gut. Ehrlich gesagt rührt mich das, weil das auch nicht selbstverständlich ist, ehrlich gesagt. Also diese Biografie hätte auch, nachdem es jetzt scheinbar eine kleine Kurve in zumindest stabil gehalten hat, die hätte auch komplett nach unten knicken können.
Ja, also ich habe schon das Gefühl, dass Jasmin, das schon gut ist, wenn man nach ihr schaut. Weil natürlich wird sie ein Leben lang gefährdet sein von den Entbehrungen, die sie erlebt hat. Also dass die immer wieder dazu führen, dass sie vielleicht auf die Falschen reinfällt. Ich glaube, dass sie sich da einen ganz guten Schutz aufgebaut hat, nach allem, was ich gesehen und erlebt habe. Aber ich habe immer so gedacht, oh Gott, hoffentlich gerät die nicht an Falsche, die ihr Vertrauen missbrauchen.
Ja, ich glaube aber ehrlich gesagt, was ich auch meinte, ist jetzt nicht das, was jetzt vielleicht noch passiert, das weiß niemand. Aber ich glaube, die hat ein unglaubliches Gegenwartsbewusstsein. Weil, glaube ich, viele Leute, die in so einer Situation sind, wissen das vielleicht gar nicht. Vielleicht blendet dein Geist das die ganze Zeit aus und du machst dann irgendwelche Dinge, die kein Mensch versteht. Aber hier ist ja zumindest eine Reflexion da.
Absolut.
Sagen, okay, ich habe alleine dieser Schritt, ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen.
Absolut. Und sie kehrt es ja ins Positive. Also sie sagt ja, so, jetzt kläre ich auf. Ich sag ja, Tätermechanismen, das hat sie mir von Anfang an gesagt, da will sie drüber reden. Und sie hat mir auch ganz interessante Beispiele genannt. Ich habe da noch nicht drüber nachgedacht. Sie sagt, wenn ein Mann einem Kind Pornografie schickt, dann würden die Kinder immer gefragt werden, ja, warum hast du dich denn niemandem anvertraut? Warum? Weil die unter Druck gesetzt werden. Zum Beispiel, indem die Täter sagen würden, hier, du bist ein Kind, du darfst das gar nicht besitzen. Geh nur zur Polizei, dann wird die dir sagen, du hast dich strafbar gemacht, weil du darfst das gar nicht haben. Und das funktioniert halt bei Kindern.
Was ist die Schlussfolgerung?
Dass die schweigen.
Nein, ich meine ihre Schlussfolgerung jetzt zu sagen, dass man darauf aufmerksam machen soll und Kindern in irgendeiner
Weise
Aufklärung zukommen lassen soll.
Absolut.
Also, sie sagen,
absolut.
Ey, ist schwierig, ehrlich gesagt, glaube ich.
Absolut.
Weil dieser Druck ist ja trotzdem da.
Ja, und sie sagt auch, wir müssen uns nichts vormachen. Du kannst kein einziges Kind zu 100% schützen. Ja. Das sagt sie auch. Also, aber du kannst natürlich mit Aufklärung vielleicht was erreichen. Guck mal, die Jasmin ist vor 15 Jahren Opfer von Grooming geworden. Da war das Internet noch nicht so, wie es heute war. Aber die waren längst dort. Bis die Justiz, bis die Polizei darauf reagiert hat, hat es gedauert. Heute wissen wir, was Grooming ist. Übrigens, habe ich mal nachgeguckt, das wird richtig ordentlich bestraft. Das ist ja ganz erfreulich. Das gilt als Verbrechen. Das heißt, die Mindeststrafe ist ein Jahr und es endet mit 5 Jahren. Also das ist nicht irgendwie nur, ich schreibe da einer und tu so, als ob. Das wird Gott sei Dank ordentlich bestraft. Ich habe sie auch gefragt. Sie hat nämlich nur 2 von diesen 42 angezeigt. Und sie sagt, nur 2 deshalb, weil sie vor den anderen Angst hat. Und sie hat mir auch diese Anzeigen gezeigt. Sie hat mir die Unterlagen gezeigt. Und das Ergebnis finde ich verheerend. Es ist ihr gesagt worden, es sei alles nicht nachweisbar. Sie hat Fotos von ihren eigenen Verletzungen. Aber auf den Fotos, so sei ihr das, ist ihr das gesagt worden von der Polizei, könne man halt nicht erkennen, ob es wirklich ihr Körper ist. Sie hätte ihren ganzen Körper drauf zeigen müssen und halt nicht nur ein Teil ihres Körpers. Mit anderen Worten, das könnte auch von jemand anderem sein. Und bei den Chats, die sie vorgelegt hat, auch die habe ich gesehen, das seien zwar die Originalchats, aber das sei nicht mehr das Originalhandy. Mit anderen Worten, das könnte auch gefälscht sein. Und was hat die Polizei gemacht? Jetzt sage ich es mal, die wird mich nicht dafür mögen, aber das macht die Polizei leider häufig. Sie hat auf den Privatklageweg verwiesen, also sozusagen hat gesagt, kümmere dich mal selber drum. Wir, der Staat, machen das nicht. Und das war's.
Das ist krass, weil im Endeffekt glaube ich, dass die Schwelle, da überhaupt aktiv zu werden, schon hoch ist. Weil du ja, wie gesagt, Angst hast scheinbar auch vor den ganzen anderen, außer vielleicht vor zweien. Und wenn du dann halt auch noch diese wieder, ja, dann machst du es und dann kommen nochmal Widerstände, wo du das Gefühl hast, ey, boah, das war schon anstrengend, überhaupt hier an den Punkt zu kommen. Und wenn ich jetzt hier noch einen Widerstand erlebe, dann gehe ich wieder zurück. Weil ja, alleine hierher zu kommen, war schon mit der Überwindung von vielen Widerständen verbunden. Und jetzt, sorry, also da braucht man ja auch eine gewisse Kraft. Und wenn du dann denjenigen hast, der dir eigentlich helfen soll, der dann aber sagt, boah, nee.
Da wir immer einen unserer Joker auch in den Spezialfolgen haben, haben wir auch heute einen, nämlich Rechtsanwältin Nina Schnabel.
Nina Schnabel, hallo.
Basti Red und Heike Borufka, hallo Nina.
Hallo.
Gute.
Wir sprechen über Jasmin. Wir haben jetzt fast 3 Folgen lang darüber geredet, was für einen schrecklichen Weg sie gegangen ist, gehen musste. Und wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, wo die Polizei sie auf den Privatklageweg verwiesen hat. Vielleicht mal zuerst, was ist der Privatklageweg?
Der Privatklageweg ist ein Verfahren, wenn quasi der Staatsanwaltschaft die Verfahren nicht wichtig genug sind. Also wenn 2 Leute untereinander streiten, dass die dann sagt, okay, das öffentliche Interesse ist hier nicht gegeben. Wir verweisen das auf den sogenannten Privatklageweg. Das sind aber auch abgeschlossene Straftaten, die davon erfasst werden. Das sind eher so kleinere Sachen. Also zum Beispiel Körperverletzung, Nötigung, Beleidigung. Also solche Straftaten. Und dann muss man quasi eine Anklageschrift machen, die dann über die Staatsanwaltschaft geht.
Also ein sehr komplizierter Weg.
Ja, und genau.
Etwas, was erklären könnte, warum vielleicht so viele Betroffene so oft nicht zur Polizei gehen. Genau.
Ja, aber es sind, wie gesagt, die Privatklagesachen sind nur in einem bestimmten Delikten möglich. Ne? Also bei jetzt in der Vergewaltigung, sexuellen Missbrauch oder sowas, da kommt es auf gar keinen Fall in Betracht. Da ist ein abschließendes Delikte, die da im Gesetz stehen.
Jetzt hat aber Jasmin Anzeige erstattet. Sie hat damit keinen Erfolg gehabt und sie ist auf dem Privatklageweg verwiesen worden. Da geht es um die Chats und da geht es um die Verletzungen. Hast du eine Erklärung dafür, warum sich Polizei und Justiz so schwer mit solchen Delikten tun?
Es sind Beweise, die da gesichert sind. Ja, also wenn es jetzt irgendwelche Fotos sind, auf denen nichts richtig zu erkennen ist oder wo das Datum nicht erkennbar ist oder welche Person es ist, dann ist es natürlich schwierig, gerade wenn der mutmaßliche Täter sagt, ich habe damit nichts zu tun, ich habe nichts gemacht. Oder bei Chats, wenn die nur ausgedruckt vorliegen, kann man ja auch sagen, die hast du selbst bei Word eingetippt, formatiert und ausgedruckt. Wenn die auf den Endgeräten vorhanden sind, ist es natürlich einfacher, das nachzuvollziehen.
Wenn die Polizei ihr jetzt gesagt hat, nee, geh auf den Privatklageweg und wir von dir hören, nee, also wenn es um sexualisierte Gewalt geht, dann geht das eigentlich gar nicht. Kann sie denn dann jetzt hergehen? Hat sie noch eine Chance oder ist es jetzt zu spät? Weil sich Polizei und Staatsanwaltschaft vielleicht doch zu leicht gemacht haben. Oder kann die hergehen und kann sagen, probier es halt nochmal.
Also Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung verjähren ja unterschiedlich. Ne? Grundsätzlich ist es so, dass die Straftaten erst die Verjährung beginnt, wenn das Opfer 30 Jahre alt ist. Ja, ich glaube, sie ist ja noch unter 30.
27.
Genau, und dann beginnt die Verjährung mit Abschluss oder mit Vollendung des 30. Lebensjahres. Und zum Beispiel beim sexuellen Missbrauch von Kindern beträgt die Verjährungsfrist 20 Jahre. Das heißt, sie hätte bis zu ihrem 50. Geburtstag Zeit, dagegen vorzugehen.
Und allgemein gesprochen, was würdest du Opfern sexualisierter Gewalt empfehlen? Was müssen die beachten?
Also im Idealfall was natürlich schwierig ist, weil man da nicht rational denken kann, wenn man vergewaltigt wurde oder in einer anderen Weise sexuellen Missbrauch erfahren hat. Aber am besten ist es natürlich, sofort Anzeige zu erstatten, sofort zu einem Arzt, am besten zur Rechtsmedizin zu gehen, dort körperliche Untersuchungen machen lassen, Abstriche von allen Körperöffnungen nehmen zu lassen, nicht duschen, nicht waschen, auch wenn das schwerfällt und viele sich erstmal den Schmutz abwaschen wollen, aber eigentlich ist das leider das Schlechteste, was man machen kann. Wenn man die Kleidung getragen hat, die in irgendwie eine Tüte packen und auch der Polizei geben, dass da Beweise noch gesichert werden können, DNA-Spuren. Und ansonsten, wenn man zur Polizei geht, kann man ja auch sagen, ich würde lieber mit einer Frau sprechen, zum Beispiel. Ne? Das machen die in der Regel auch. Da gibt es ja inzwischen auch Geschulte, wenn man nicht gerade zur Dorfpolizei geht. Böse gesagt, aber die sind oft nicht so erfahren damit. Und ansonsten, ja, sich Freunden anvertrauen. Und wenn man nicht gleich geht zur Polizei, dann Fotos machen und so gut wie möglich irgendwie dokumentieren, vielleicht irgendwie Tagebuch schreiben oder irgendwie sowas, damit es irgendwie festgehalten ist. Ansonsten kann einem da auch der Weiße Ring weiterhelfen oder andere Beratungsstellen oder eben auch ein Anwalt.
Oder eine Anwältin.
Oder eine Anwältin, genau. Okay. Bekommt man auch beim Weißen Ring empfohlen, spezialisierte Anwälte tatsächlich.
Okay. Vielen herzlichen Dank. Ja, ich habe Jasmin auch gefragt, ob sie eigentlich nach all diesen Erfahrungen in der Lage ist, eine normale Beziehung zu Menschen aufzubauen.
Das ist echt, die Frage habe ich die ganze Zeit schon im Kopf. Ich habe mich nicht getraut, die zu stellen, weil im Endeffekt man ja das Gefühl hat, da ist man erstmal mit elementareren Dingen beschäftigt, als jetzt in irgendeiner Art und Weise zu sagen, okay, wie baue ich gesunde Verhältnisse zu anderen Menschen auf, während die ganzen anderen Menschen, denen ich sonst so begegnet sind, halt hauptsächlich Bullshit in mein Leben gebracht haben.
Ja, auch hier hast du ein sehr gutes Gespür. Das war nämlich ungefähr ihre Antwort. Sie hat gesagt, inzwischen schon. Es hätte aber länger gedauert. Sie hat mir aber auch erzählt, dass sie erst in eine Beziehung gehen will, wenn sie ihr Trauma komplett aufgearbeitet hat, weil ihre Angst so groß ist, sie könnte auf irgendeinen anderen projizieren, was ihre Mutter bei ihr gemacht hat. Also, dass sich dieses Muster wiederholt. Sie läuft aber nicht durch die Welt nach dem Motto, in meine Nähe kommt nie wieder ein männliches Wesen. Aber sie sagt immer wieder, wie schwach und wie hilflos und wie wehrlos sie sich damals gefühlt hat in all diesen Jahren. Und dass sie geglaubt hat, sie könne sich nie verteidigen. Und sie sagt auch das.
Die Männer fanden das geil. Also ich habe immer wieder gehört, dass sie gesagt haben, oh, du bist ja noch so jung und ist ja voll geil. Und ich wollte das nie. Ich habe das nie gemacht aus mir heraus, weil es ist eben logisch, dass ich mit 11, mit 16, mit 18 eigentlich auf Männer stehe oder auf Frauen stehen kann, die gleichaltrig sind und nicht auf 40-jährige Männer, die eben oder 50-jährige, die diese Vaterfigur eigentlich haben.
Heute weiß sie das. Heute kann sie auch Grenzen setzen. Heute kann sie klar kommunizieren. Heute ist sie handlungsfähig. Und sie sagt auch, sie geht zum Beispiel nicht raus, wenn es ihr schlecht geht. Das kann sie gut einschätzen. Und seit 2020 hat sie auch einen Waffenschein. Also die ist wirklich wehrhaft. Ja, ich habe den gesehen. Und die wirkt auch so auf mich, ne, als wir da auf dieser Wiese sitzen. Die ist, sie hat mich schon beeindruckt.
Ja, auf jeden Fall. Alleine, dass sie das öffentlich macht und alleine all die Dinge, die sie scheinbar irgendwie in Angriff genommen hat, das ist schon sehr beeindruckend. Und wahrscheinlich hat sie halt durch diese schlimme Erfahrung halt auch an gewissen Stellen Stärken dadurch entwickeln.
Ja. Also. Ich würde sagen, das waren unsere drei Spezialfolgen, in denen wir uns ausschließlich mit einem Opfer beschäftigt haben, nämlich mit der bedrückenden und beeindruckenden, und das will ich wirklich betonen, Geschichte von Jasmin Scholl. Und zum Schluss noch ein letzter Podcast-Tipp. Ich empfehle euch in der ARD-Audiothek eine Investigativrecherche vom MDR. Anonyme Spurensicherung heißt die. Wie werden Beweise bei häuslicher Gewalt richtig dokumentiert? Das passt auch ein bisschen zu dem, was Nina uns erzählt hat. Und natürlich findet ihr in der ARD-Audiothek auch alle unsere Spezialfolgen. Und ihr findet alle 10 Staffeln von
Verurteilt. Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Redd. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks.